copy of the auditors.
Dieser kommt.
Gut, dann bete ich einmal mit uns und dann fangen wir dann mit Apostelgeschichte 13 an. Danke, Jesus Christus, von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben und dass du auch uns immer wieder ermutigst, hinauszugehen. Danke, dass wir gehen dürfen in deinem Namen. Danke, dass du gegangen bist, weg vom Himmel, herunter auf diese Erde. Danke, dass wir auch hinausgehen dürfen in deinem Namen, immer wieder neu, um deine wunderbare, gute Nachricht, dein Evangelium dieser Welt zu erzählen. Danke, Herr, dass du uns ganz neu heute ermutigst und zeigst, wie sie es da am Anfang gemacht haben. Amen.
Amen.
Ja, Apostelgeschichte 13, ab Vers 1.
Ja, wir hatten das letztes Jahr von Petrus.
Genau, letzte Woche am Sonntag.
Seine spektakuläre Befreiung aus dem Gefängnis.
Ja, das war echt schön. Und jetzt möchte ich die ersten drei Verse nur einmal lesen. In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Da gab es Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Kyrene, Manena, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen: Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Zumindest steht bei mir Missionsdienst. So, wir haben eine gut, ich sage sogar eine gesunde, tolle Gemeinde dort in Antiochia. Da war die erste, zumindest in der Apostelgeschichte geschriebene Gemeinde, wo Juden mit Christen gut klarkamen. Wir haben in Jerusalem gesehen, wie die griechische Christen und die hebräische Christen sich gestritten haben. Hiervon sehen wir nichts. Hier sehen wir auch, dass sie sogar Geld gespendet haben nach Jerusalem, um dort die Geschwister zu helfen. Und wir haben tolle Leute, die prophetisch begabt waren, die lehrmäßig begabt waren. Die werden sogar mit Namen hier genannt. Und die haben auch etwas getan, was wichtig ist, zusammen gebetet und gefastet.
Und Hände aufgelegt.
Das kommt nachher. Aber sie haben echt zuerst gebetet. Während einer Zeit des Fastens und gemeinsames Gebet sprach der Heilige Geist zu ihnen. So, da habe ich mich gefragt und da frage ich auch uns, wann war das letzte Mal, wo du gehört hast, die Pastoren haben dazu ein Gebet und Fastenzeit aufgerufen?
Das weiß ich überhaupt nicht.
Ein bisschen länger her, nicht wahr?
Bei uns gar nicht.
Ja. So, wir werden auf jeden Fall heute nicht fasten.
Zum Beten, ja.
Ja,
aber
natürlich.
Fasten. Aber wird nicht so in den Gemeinden
also
ausgefastet?
Oh gut, wir haben diese 40 Tage ohne, aber das ist nicht für mich Fasten, indem man, da verzichtet man auf irgendetwas, auf Schokolade oder Bier oder Wein oder irgendwas.
Nichts, okay. Nicht essen, nur trinken.
Ja,
in den Wochen warten doch jedes Jahr.
Okay. Sehr schön, sehr schön.
Doch, ja.
Ja, es gibt so Gemeinden, wo das gemacht wird. Herzlich willkommen. Wir haben ein bisschen früher heute angefangen. Das muss dazu kommen.
Musst du ja haben.
Ja.
Kommen ja den Durchs bei mir noch drunter.
Nee, das geht im Alter sowieso nicht. Das wärmer ist ja.
Ja. Gut, aber hier haben wir eine Gemeinde, wo sie tatsächlich an der Leitung nicht nur gebetet, sondern auch zusammen gefastet haben. Und das ist schon eine tolle Sache. Ja. In der ganzen Apostelgeschichte
Und sie tun sich jeden Abend treffen.
In der ganzen Apostelgeschichte hatte ich bis dahin kein einziges Mal vom Fasten gehört. Habt ihr?
Nee.
Eine Apostelgeschichte vom Fasten?
Ja, hier steht
es. Ja gut, aber bis dahin haben die Jünger gefastet.
Nee, haben wir nicht gelesen.
Wir haben gelesen, dass sie um den Zimmer waren, haben auf den Heiligen Geist gewartet und haben gebetet.
Ja, aber von Fasten nicht.
Gebetet haben sie zusammen.
Ja.
Und da haben wir auch gehört von den Jüngern, von Johannes, die gingen hin zu Jesus und sagten, warum fasten deine Jünger nicht? Hm. Und Jesus sagt, während der Bräutigam da ist, wird nicht gefastet.
Ja.
Und jetzt haben wir das erste Mal, wo jetzt hier tatsächlich, zumindest meines Erachtens, in der Apostelgeschichte auch vom Fasten.
12? 13.
Hier. Die Verse erstmal. Und während sie Zeit für Gott genommen haben, sprach der Heilige Geist. Genau wie ich auch mit dem Gebet am Sonntag davon berichtet habe, stell mal vor, du betest und Gott will mit dir reden, aber wir sind im Telefonat mit Gott und sagen, hallo Gott, hier bin ich, danke für alles, was du mir schenkst, bitte bete dafür, ich segne diesen Person, danke, tschüss, und man legt auf und man haut ab.
Und fertig.
Und ohne denn zu hören, auf was Gott sagen möchte. Und das ist das, was die hier richtig gemacht haben. Die haben gebetet, gefastet und hingehört. Und Gott hat irgendwie deutlich gesprochen. Ob es eine Stimme war, ob es ein Eindruck war, ob es eine Zusammensetzung der verschiedenen Menschen, die sagten, ja, in meinem Herz spüre ich das. Ich habe schon erlebt in einer Gruppe von 4, 5 Leuten, dass irgendjemand sagte, ich glaube, wir sollten etwas tun. Und dann haben die Leute genickt. Und dann kam jemand anderes, ja, diesen gleichen Eindruck hatte ich auch, aber ich dachte, Person XY sollte dabei sein. Und dann sagt jemand anders, interessant, den gleichen Eindruck hatte XY und auch noch eine Person. Und es gab einfach ganz schnell diese Bestätigung, wo alle wussten, ja, das ist von Gott. Und diese Menschen waren dann auch bereit, diesen Dienst dann auch zu tun. Und was tut man denn da? Man tut etwas, indem man die Hände auflegt. Nur die Hände auflegen haben wir im Alten Testament, auch wo Propheten die Hände aufgelegt haben. Wir haben das mit Jesus, wo er die Hände aufgelegt hat, um Menschen zu heilen und zu befreien. Wir haben selten der Fall, wo Jesus die Hände aufgelegt hat, um jemanden zu beauftragen. Fällt euch irgendeine Geschichte, wo Jesus die Hände aufgelegt hat, um seine Jünger hinauszuschicken?
Ich finde, der Heiland hat überhaupt nicht die Hände so aufgelegt.
Die Kinder. Um zu heilen, die Kinder, um die zu segnen.
Ja. Ja.
Die Kinder hat er Hände aufgelegt. Ja. Auch Menschen hat er Hände aufgelegt, um sie zu heilen manchmal. Ja. Ja. Nicht immer, manchmal hat er nur gesprochen, manchmal hat er die Hände aufgelegt. Aber wir haben nicht unbedingt vom Jesus das jetzt hier so übernommen. Wir haben das jetzt hier gesehen, wie auch jetzt hier in dem Alten Testament Menschen einen Auftrag hatten und das vom einen Prophet zum nächsten durch Händenauflegung übertragen hat. Königen wurden eingesetzt, indem man die Hände aufgelegt hat und die gesegnet hat. Gesalbt hat. Da kam der Prophet hin, genau, bei Saul, bei David und so weiter und hat die Hände aufgelegt und der Heilige Geist kam, erfüllte diese Person manchmal. Und hier sehen wir auch, dass sie gefastet, gebetet und die Hände aufgelegt hat, um Barnabas und Saulus hinauszusenden. Das ist das erste Mal in der Kirchengeschichte, wo es nicht durch Verfolgung, wo es nicht durch eine Vision, sondern tatsächlich durch einen Beschluss von einer Gemeindeleitung, einer Gemeindegremien, dass Menschen beauftragt wurde, hinauszugehen, um zu missionieren. Und das mit dem Missionieren ist eine interessante Sache. So, wenn ihr eine Bibel habt mit Karten, da könnt ihr auch ein bisschen darauf schauen, die mit verschiedenen Missionseinsätzen, die es so gab. So, ich kann bei mir einmal, ganz kurz habe ich das auch hier irgendwann mal hier gefunden. Tempel des Herodes.
Das jetzt haben sie sich geschenkt.
Ja, genau. Also, da habe ich dieses, da muss es. Ich finde mal, du hast sie, ja.
Ist das hier die richtige?
Ja,
die Missionsreise.
Ja, genau.
Ja, die
sehr ganzen, schön, da habe ich sie auch.
Genau, die ganzen Dankeschön. Striche.
So, meine ist ein kleines bisschen bunter aus deiner.
Ja, genau.
Also hier haben wir Antiochien. Ja. Und das Erste, was sie tun, sie fahren auf eine Insel, Zypern.
Ja.
Da werden wir auch lesen. Also wo geht man hin? Natürlich da, wo es am einfachsten ist. Und das war eine Hafenstadt. Der nächste Hafen war dann dort auf Zypern. Da sind die hingegangen. Die sind einmal im Hafen, durch Zypern praktisch hindurchgekommen, sind zum nächsten Hafen und dann am Ende sind sie wieder dann zurückgereist, sind hier dann angekommen in Attalia, hoch hin bis nach Derbe und wieder zurück die ganze Reise. Und dieses Mal sind sie nicht über Zypern nach Hause, sondern zurück, wieder dann zurück nach Antiochien.
Ja, immer an der Küste.
Genau.
Immer nur ein. Ich habe hier mehrere Reisen. Die sind einmal im Großen.
Genau, das ist jetzt hier die zweite Missionsreise. Also und die dritte, und das ist ein kleines bisschen, ich sag mal, überschaubar, dass er einen Überblick hier zu haben.
Hier sind die Reisen immer einmal in Punkte, einmal
in Striche. Und da kommt man ein bisschen durch, ich komme da ein bisschen durcheinander sogar. Und deshalb ist, wir werden uns in den nächsten paar Wochen nur mit dieser ersten Reise hier auch beschäftigen.
Das war die, die über Zypern ging.
Genau, das ist die erste. Und jetzt lesen wir davon auf Vers 4 oder ab Vers 4. Auf diese Weise vom Heiligen Geist selbst ausgesandt kamen Barnabas und Saulus zuerst nach Seleukia und von dort mit einem Schiff nach Zypern. Gleich nachdem sie in der Stadt Salamis angekommen waren, verkündigten sie in den Synagogen die Botschaft Gottes. Johannes, Markus hatten sie als Gehilfen bei sich. So, die haben dieses Gefühl gehabt, der Heilige Geist schickt uns heraus. Der Heilige Geist befähigt uns. Der Heilige Geist drängt uns sogar aus unserer Bequemlichkeit, aus unserer netten kleinen Kirchengemeinde hinauszugehen in diese Welt, um dort von Jesus Christus zu erzählen. Und die segelten da mit dem Schiff nach Zypern, kamen in der erste Stadt und dort fingen sie an, wo Jesus Christus zu verkündigen?
Bei mir steht Schulen.
Und bei mir steht Synagogen. Genau.
Synagogen.
Also,
hier steht Judenschulen.
Genau, sehr schön. Judenschulen. Also, obwohl die Gemeinde in Antiochia Heiden und Juden zusammen hatten als Christen, das Erste, was sie taten, war, das natürlich zu ihren Glaubensbrüdern hinzugehen. Immer noch dieser alte Schema. Ich bin Jude, ich möchte so viele Juden wie möglich für Jesus Christus erretten. Und das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Man spricht die gleiche Sprache, man hat die gleiche Ausbildung, man hat ähnliche Kulturen, Hintergrund, die Geschichte und so weiter. Und Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er kam, um das Volk Israel auch zu erretten. So, da kamen sie dahin und haben angefangen, dort in den Judenschulen oder Synagogen die Botschaft Gottes zu verkünden. Verkünden bedeutet dann dort, was hinaus, wie eine Posaune hinauszuschallen. Ja, von den Dächern zu rufen. Entschuldigung. Ich lese ein bisschen weiter. Da steht in Vers 6, so kamen sie an das andere Ende des Insel bis nach Paus. Dort trafen sie einen Juden, der sich mit Zauberei abgab. Er hieß Bar-Jesus oder Bar-Jesus und war ein falscher Prophet. Dieser Jude war mit dem römischen Statthalter Sergius Paulus befreundet, einen klugen und sehr verständigen Mann. Der Statthalter lud Barnabas und Saulus zu sich ein, weil er von ihnen Gottes Botschaft hören wollte. Aber Elmias, wie der Name des Zauberers auf Griechisch hieß, wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Statthalter zum Glauben an Christus kam. So, diese Insel Zypern ist nicht sehr, sehr groß. Also, wenn ich nochmal auf meine Karte jetzt hier schaue, da hat man auch ein kleines bisschen denn dieses Gefühl, da sind 200 Kilometer von einer Seite zum anderen. Ja, einmal Flensburg, Hamburg, ein bisschen weiter im Süden. Das ist nicht so groß. Das kann man ein paar Wochen dann dahin durchreisen.
Streiten da nicht die Griechen und die Türken?
Bis heute die Türken, genau. Ja, die eine Hälfte ist so und die andere Hälfte ist so. Also das merkt man auch, wenn man hier sieht, da oben hat man die Türkei. Ja, das ist alles türkisch und dann die Griechisch da drüben. Und dennoch ist Zypern ganz weit weg.
Ja, von den Türken ganz was.
Nee, von den Griechen ganz
weit
weg.
Ja, von den Griechen ganz weit. Das ist doch bei bei der Türkei. Was wollen die?
Geschichtlich ist das so, ja. So, die 200 plus Kilometer sind die hindurchgelaufen, sind am Ende dieses Insel angekommen, haben in diese neue Stadt gepredigt und da haben sie diesen falschen Prophet kennengelernt. Und hier sehen wir auch, wie der falsche Prophet andere Menschen beeinflusst.
Ja, den Statthalter, ne?
Statthalter, eine wichtige Schlüsselfigur.
Und der war offen.
Der war offen. Und das ist das Problem, was wir oft haben, wenn wir missionieren. Wenn wir nach Osteuropa hingehen, wenn wir nach Asien hingehen, wenn wir nach Afrika hingehen. Irgendwo gehen wir hin und wollen dann hier vom Jesus Christus erzählen. Man muss auch eine Art Genehmigung haben. Du musst auf dem Platz sein, um dann dort mit Lautsprechern zu arbeiten. Du musst irgendeine Stadthalle mieten oder irgendetwas mieten. Und wenn die Behörden dagegen sind, die werden Regeln erlassen, um das nicht möglich zu machen. Oder einfach sagen, geht nicht. Bitte weiterziehen. Und deshalb betet man immer sehr stark dafür, dass Gott immer eine Schlüsselperson schenkt. Wenn man Gunst findet bei einer Person, der macht es möglich, dass eine Tür geöffnet wird, sodass man weiter dort bleiben kann, damit man missionieren kann. Und nun gab es diese Person, dieser Statthalter, Sergius Paulus, aber natürlich der Feind wollte das nicht. Ja. Der falsche Prophet tat eigentlich alles, ihn davon abzuhalten. Ja. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, Gebet. Hier sehen wir, wie wichtig auch es ist, es wahrzunehmen, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Der Kampf ist nicht gegen Menschen. Es ging nicht um Bar Jesus, es ging nicht hier um den Sergius Paulus. Es ging um die Mächten dahinter, die beiden Seiten beeinflussten und beiden Seiten blind halten wollten. So, Vers 9. Saulus aber, der sich auch Paulus nannte, sah den Zauberer durchdringend an. Er erfüllt vom Heiligen Geist, sagte er, du Sohn der Hölle, voller List und Bosheit, du bist ein Feind von allem, was gut ist und Gott gefällt. Wann endlich wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in Lüge zu verdrehen? Der Herr wird dich dafür strafen, du sollst blind werden und einige Zeit die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick erblindete der Mann. Er tappte hilflos umher und brauchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Der Statthalter hatte all dies mit angesehen und begann, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Er war beeindruckt von dem, was Paulus über Jesus lehrte. Gott kann auch Wunder tun, wo man sagt, nicht so toll, Blindheit. Ja, also etwas, was in seinem Herzen schon lange war, wurde damit auch seinen Augen, dass er blind wurde.
Ja. Und war eine Gott, Zeit, aber nicht für immer, wohl das, nur ja. vorübergehend.
Genau. So, wir haben weit keine weiteren Geschichten
eigentlich
über den.
Nichts mehr,
ne? Leider nicht. Das steht nur eine Zeit lang. Das wäre natürlich sehr, sehr krass, wenn Gott ihm wirklich da sein Leben lang dafür bestrafen würde. Aber Gott kann sogar eine Bestrafung für eine Person benutzen, um jemand anders ja. zu erretten. Das ist so
oder
unvorstellbar.
Ja. Kann auch manchmal was passieren. Ja. Und man fragt sich dann erstmal, ja, warum, lieber Gott, was hast du mir jetzt zu sagen ja. damit?
Ja.
Ich meine nicht, dass er uns strafen will, aber...
Nein. Wir erleben, dass immer mehr und mehr Gemeinden auch dieses Wunsch haben, auf die Straße zu gehen und wieder für Menschen zu beten. Die Gemeinde Barbeck Norden macht sehr gute Erfahrungen damit. Die Gemeinde in Stade mit Esser Stolzenberg macht gute Erfahrungen damit. Wir in Lübeck werden auch im Juni zweimal auf der Straße sein und auch Gebet anbieten für die Gemeinden, für die Menschen, die vorbeikommen dort in unser Einkaufszentrum bei unserer Gemeinde. Und einfach hoffen, beten und erwarten, dass Gott Gutes tut. Und stell mal vor, spricht sich tatsächlich herum. Stell mal vor, Gott tut wirklich was. Ein Knie, ein Rücken, Kopfschmerzen, irgendwelche Gliederschmerzen, Unterleib, wie auch immer. Mhm. Und wir beten und Gott schenkt Heilung. Und dann, ja, ich habe jemanden kennengelernt, Jesus. Der hat mich wirklich geheilt. Komm mit und sieh. Das wäre schön. Ich lese ein kleines bisschen weiter. Vers 13 steht, danach verließ Paulus und seine Gefährten Paphos. Mit einem Schiff fuhren sie nach Perga in Pamphylien, wo sich Johannes Markus von ihnen trennte und nach Jerusalem zurückkehrte. Barnabas und Paulus zogen alleine weiter nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge. Nach der üblichen Lesung aus den Büchern des Moses und der Propheten ließen ihn die Synagogenvorsteher ausrichten. Liebe Brüder, wenn ihr etwas lehren wollt, was der Gemeinde nützt, dann redet nur. Wort erstmal Gemeinde bedeutet Versammlung. Versammlung auf Griechisch bedeutet Ekklesia. Wir haben einige Gemeinden in Deutschland, die sich auch Ekklesia nennen.
Mhm.
Das Wort auf Griechisch ist das gleiche Wort praktisch, was die Juden benutzen für ihre Versammlung.
Was bedeutet Ekklesia?
Ekklesia heißt eine Versammlung.
Eine Versammlung.
Ich kam nach Deutschland und da habe ich gesehen Gemeinde. Und Gemeinde, dachte ich mir, bedeutet Kirche. Und ging hin und war im Rathaus. Gemeinde.
Ja.
Ja. Und das ist das gleiche ursprünglich auch auf Griechisch. Dieses Wort Gemeinde bedeutet eine Versammlungsstätte, eine Versammlung. Politisch, religiös, irgendetwas. Es hat nichts an sich mit Jesus zu tun. Es kam dazu, später, dass wir das so übersetzt haben. Das Wort Kirche findet ihr gar nicht in der ganzen Bibel. Gibt es kein einziges Mal.
Nur gemeint.
So, es gibt
nur den Tempel, nicht?
Genau, der Tempel haben wir dann da.
Und Synagoge.
Synagoge haben wir dann da.
Aber die katholische Kirche schreibt in ihren Testament.
Nur an wenigen Stellen, wo es um Petrus geht.
Kirche.
Ja, aber nicht überall. Die haben auch dann häufig auch trotzdem Gemeinde und Versammlung. Und das ist der bessere Übersetzung denn davon. Ja? Und da war auch eine jüdische Synagoge, war eine Versammlung. Und das ist Sabbat, also auch für uns am Samstag kommen die Juden zusammen. Meine Frau und ich, wir waren neulich in der Synagoge in Lübeck. Und da hat auch die Person uns diesen Tora-Rollen gezeigt. Mhm. Und die haben diese Rollen, die sind zum Teil 30, 40 Meter lang. Das sind wirklich ein einziges Blatt Papier oder Pergament aufgerollt und dann rollt man auf der richtigen Stelle, das sind zwei Seiten, und dann tut man das dahin und hat man einen Holzzeigefinger, damit man entlang dann dieses Papier dann dort auch lesen kann. Warum mit einem eigenen Finger darf man nicht. Denn diese Fett hat man denn da und wenn über hunderte von Jahren dann immer wieder, das ist nicht gut. Und deshalb haben sie diese Finger und da auch und benutzen das, um dann zu lesen. Und da ist es häufig danach, nachdem man gelesen hat, dann darf man auch eine kleine Rede halten. Wie in der Brüdergemeinde, es gibt keinen Pastor, der da immer nur die Predigt hält. Jeder, der was sagen will, darf das so tun. Und gerade wenn Gäste da sind, die haben diese Ehrenplatz und dürfen oft als erstes dann nach der Lesung etwas sagen. So, Saulus, Barnabas, Juden. Wenn wir genau das anschauen, Saulus, Paulus später war einer der wichtigsten Juden überhaupt in Jerusalem. Ja, er war ganz, ganz hoch, weil er dürfte sogar den anderen Christen verfolgen. Und jetzt kommt dieser wichtige, ausgebildete Theologe dort an und natürlich bittet man, sag uns bitte, Brüder, was du zu sagen hast. So.
Und in Lübeck gibt es eine Judengemeinde.
Es gibt eine Synagoge.
Ja,
genau.
War die da schon immer?
Nicht immer, aber das ist die einzige Synagoge, was tatsächlich vernichtet wurde.
Nein,
es war zu dicht an anderen Häusern und das haben sie nicht verbrannt. Und die haben es sofort im Zweiten Weltkrieg umgebaut zu einer Schule. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den Schule wieder umgebaut zu einer Synagoge. Und jetzt sind sie gerade dabei, seit dem 1. Mai sind die dabei, diese Synagoge zu restaurieren. Denn als wir da waren, das war wirklich muffig und alt und das waren viel mit Schimmel. Und das ist einfach 150 Jahre alt, das ist so. Und da muss man was machen und Land Schleswig-Holstein, die jüdische Gemeinde in Deutschland, Steuermittel fließen da rein. Und das wird eine richtige, schöne Prachtstück werden.
In Rendsburg ist auch eine Synagoge, ne?
In Rendsburg gibt es ein jüdisches Museum. Und es gibt eine Synagoge, allerdings nicht vor 1940, es wurde nach 1960 gebaut. Und da sind ein paar Juden, die da sind. Und das Interessanteste war, als wir in Lübeck waren, die haben 260 Mitglieder, im Gottesdienst haben die noch 20 Leute ungefähr, und von den 260 kommen mehr als 200 etwas, alle aus der ehemaligen Russischen Republik, alle Russen. Alle Schriften, die wir hatten, waren Deutsch und nicht Hebräisch und waren Russisch.
Ja.
Alles, was wir sie ausgeteilt haben, waren Russisch und Deutsch. Und ich dachte, oh wow. Ja. Und die können viele können kein Hebräisch mehr.
Nee.
Und das war echt interessant. Ich musste mein kleines Ding da drauf.
Klar.
Und meine Frau war noch nie in der Synagoge und sie sagte, darf ich auch eins haben? Und er sagte, nein, das darfst du nicht.
Ich wusste, wie die heißen, aber habe ich vergessen.
Ja, ja, mach nichts. Gut.
Kippa,
sehr schön.
Die Kippa, ja.
Vers 16. Da erhob sich Paulus, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und begann, ihr Männer Israels, aber auch ihr anderen alle, die ihr an den Gott Israel glaubt, hört mir zu. Jetzt fängt eine etwas längere Predigt und ich würde einfach diese Predigt mal sozusagen vorlesen. Der Gott des Volkes Israel hat unsere Vorfahren auserwählt und sie in Ägypten zu einem großen Volk werden lassen. Mit großer Macht führte er unser Volk von dort weg. 40 Jahre lang erhielt er sie auf ihrem Weg durch die Wüste. Und als Gott 7 Völker in Kanaan vernichtet hatte, konnten sie dieses Land in Besitz nehmen. Dies geschah etwas 450 Jahre, nachdem unsere Vorfahren nach Ägypten gekommen waren. Nun erwählte Gott Männer, die das Volk führen sollten. Der letzte war Samuel, ein Prophet Gottes. Als das Volk einen König haben wollte, gab Gott ihnen Saul, den Sohn Kisch aus dem Stamm Benjamin. Saul regierte 40 Jahre.
Trotzdem 40 Jahre. Nee. Naja, er hatte ja große Söhne, als er verworfen wurde. Genau. Also, ja.
Dann wandte Gott von ihm ab und erwählte David zum König über Israel, von dem er sagte, ich habe David, den Sohn Isais, gefunden, einen Mann, der mir Freude macht bei allem, was er tut, wird er auf mich hören. Ein Nachkommen Davids ist Jesus, der von Gott versprochene Retter Israels. Er kam, nachdem Johannes das ganze Volk Israel aufgerufen hatte, zu Gott umzukehren und sich taufen zu lassen. Johannes hatte seinen Auftrag erfüllt, als er sagte, ich bin nicht der, für den ihr mich haltet, aber nach mir wird einer kommen und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Euch, liebe Brüder, die ihr vom Abraham abstammt, und euch, die an Gott glaubt und ihm ehrt, gilt diese rettende Botschaft. Die Einwohner Jerusalems und ihre führenden Männer haben nicht verstanden, wer Jesus ist. Sie haben Jesus verurteilt und damit erfüllten sie die Voraussage der Propheten, die jeden Sabbat vorgelesen werden. Denn obwohl sie Jesus nicht das geringste vorweisen oder nicht das geringste Vergehen nachweisen könnte, verlangten sie von Pilatus, ihn hinzurichten. Als sie alles getan hatten, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, nahmen sie ihn vom Kreuz herunter und legten ihn in ein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Danach ist Jesus nach vielen Tagen seinen Jüngern erschienen, die mit ihm vom Galiläa nach Jerusalem gekommen waren. Sie sind jetzt vor dem Volk Israel die Zeugen für seine Auferstehung. Ganz wichtig, menschliche Zeugen da. Mhm. Euch verkündigen wir nun diese rettende Botschaft. Die Zusage, die Gott unseren Vorfahren gab, hat er für uns jetzt erfüllt, indem er Jesus von den Toten auferweckte. So heißt es im zweiten Psalm, du bist mein Sohn, heute setze ich dich zum König ein. Dass er Jesus von den Toten auferwecken und nicht verwesen lassen würde, hat er in den Heiligen Schriften vorausgesagt.
Jesaja 55.
Ich will euch die Gnade erweisen, die ich David versprochen habe. An einer anderen Stelle heißt es noch deutlicher, du wirst den, der zu dir gehört, nicht der Verwesung überlassen. Das steht in Psalm 16, Vers 10. Da bezog sich nicht etwa auf David. Der starb, nachdem er den Menschen seine Zeit nach Gottes Wille gedient hatte. Er wurde bei seinen Vorfahren begraben und verweste. Aber der, den Gott von den Toten auferweckt hat, der ist nicht verwest. So sollt ihr nun wissen, liebe Brüder, dass es Jesus ist, durch den ihr Vergebung der Sünden erlangt. Jeder, der an ihn glaubt, wird frei von seinen Sünden. Das Gesetz des Moses könnte ihm davon nicht lossprechen. Seht euch also vor, dass auf euch nicht zutrifft, was den Propheten geschrieben steht. Ihr Verächter der Wahrheit, wacht auf aus eurer Gleichgültigkeit und erschreckt zu Tode. Was ich noch zu eurem Lebzeit geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn anderen es euch erzählten. Als Paulus und Barnabas den Gottesdienst verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen, um noch einmal über das Gesagte zu sprechen. Viele Juden aber, auch anderen, die zum Judentum übergetreten waren, begleiteten Paulus und Barnabas. Die Apostel ermahnten alle diese Menschen, Gottes Gnade anzunehmen und immer an ihr festzuhalten. Hier sehen wir eine geniale Predigt, Paulus macht Folgendes, er holt sie ab, wo sie sind. Gott schuf Adam und Eva im Grunde, geht bis nach den Mose da in Ägypten, geht weiter dann da, vorher mit Abraham, Mose, in der Wüste, in das Land Kanaan, Geschichte, Saul war der erste König, nachdem die ganzen Propheten da waren, dann David, und dann fängt er an, von Jesus zu erzählen. Fängt an zu erzählen von Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Und dann fängt er an, auch Bibelversen zu benutzen. Er hat nicht eine Bibel wie wir mit dem Neuen Testament, er hat nur eine Bibel, wie die Juden das so hatten, mit dem Alten Testament. Und da musste er auch daraus auch beweisen, dass es um Jesus ging. Und er nennt hier einige Versen. Wir haben Psalm 98, dann haben wir auch Psalm 2, dann haben wir Jesaja 55 und dann haben wir Psalm 16. Und er benutzt diese Worte, um auf Jesus hinzuweisen. Wie ich immer wieder erwähnt habe, wie freizügig Paulus mit diesen Übersetzungen umgeht und wie er die auch so Zusammenhang rausreißt, würde ich mir nie im Leben zutrauen. Wenn man nachliest, was vorher und nachher steht, ich würde nie auf die Idee kommen, dass das um Jesus gehen könnte. Aber Paulus hat wirklich durch den Heiligen Geist bewirkt, immer wieder auch darin Jesus gesehen.
Er kannte ja nun auch das Alte Testament.
Er kannte das Alte Testament, vielleicht sogar auswendig schon gelernt, was nicht unüblich war. Und nun mit dem Wissen von Jesus hat er dann immer wieder neu den Schrift gelesen und sagt, Jesus. Das kann ich aus amerikanische, deutsche, was auch immer ich bin, 2000 Jahre später nicht so machen. Da fehlt mir dieses Bezug denn dazu. Mir fehlt der jüdische Tradition. Mir fehlt denn dieses Dichtsein an Glauben von Jesus damals. Aber der konnte das tun. Und am Anfang war sogar ein bisschen Begeisterung und Interesse dabei. Kommt wieder. Aber ich möchte die letzten Versen hier lesen, zu sehen, wie es denn sich entwickelt hat. Und dann machen wir Schluss. Vers 44, am nächsten Sabbat waren fast alle Einwohner der Stadt zusammengekommen, um die Botschaft Gottes zu hören. Also nicht nur die Juden, nicht nur die Frommen, sondern fast alle Einwohner der Stadt. Also das war Stadtgespräch jetzt hier.
Ja, das muss eine Menge gewesen sein.
Als die Juden die vielen Menschen in der Synagoge sahen, wurden sie neidisch.
Immer der Neid bei denen.
Was hat er, was wir nicht haben? Warum statt 50 Leute sind plötzlich 500 da? Wie kommt das? Was machen sie anders? Sie widersprachen Paulus und spotteten. Doch Paulus und Barnabas ließen sich nicht beirren. Ruhig und fest erklärten sie, zuerst müsste euch Juden die Botschaft Gottes verkündigt werden, ihr aber wollt sie nicht hören und habt damit selbst gezeigt, dass ihr unwürdig seid, das ewige Leben zu empfangen. Darum wenden wir uns jetzt an die nicht-jüdischen Völker. Denn der Herr hat uns befohlen, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst. Jesaja 59. Ja. Als die Nicht-Juden das hörten, freuten sich sehr und lobten Gott für seine Botschaft. Und alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, begannen zu glauben. So wurde die Botschaft des Herrn in der ganzen Umgebung bekannt. Den Juden aber gelang es, fromme, angesehene Frauen und einflussreiche Männer der Stadt gegen Paulus und Barnabas aufzuhetzen und beide aus der Stadt zu vertreiben. Da schütteten sie den Staub von ihren Füßen als Zeichen dafür, dass sie die Stadt Gottes Urteil überließ. Oder als Zeichen. Und reiste weiter nach Ikonien. Die in Antiochien gebliebenen Jünger waren erfüllt vom Heiligen Geist und voller Freude. Dieses Muster wird sich wiederholen durch die gesamte Missionsreisen von Paulus. Erst Juden, erst in der Synagoge, erst predigen und überzeugen. Und ein paar wenige werden glauben, aber nur wenige. Und dann gibt es Ärger mit den Juden. Neid, welche auch Gründe
Hetzen,
es immer gibt.
Aufhetzen.
Und dann fangen sie an, den Nicht-Juden diese Botschaft von Jesus Christus auch zu predigen. Dann gibt es keine, du musst jetzt Jude sein, um Christ zu sein, sondern die sagen klipp und klar, Jesus Christus ist für dich gestorben, nimm ihn an. Und da war Freude. weil es war fast unmöglich, zum Judentum zu bekehren. Das war keine Religion, du musstest hineingeboren werden, um Jude zu sein. Ja. Als Mensch mit Beschneidung und mit den ganzen Einhalten von all diesen Geboten. Und ich war nicht vom Abraham Schoß, stamme ich ab, und deshalb war ich immer ein drittklassiger Jude, egal was ich getan habe. Jetzt sagt Paulus mit anderen Worten, du wirst ein erstklassiger Sohn oder Tochter Gottes. Ich bin angenommen von Gott. Meine Sünden sind mir vergeben.
Das haben Sie gerne gehört, die Heiden.
Und da war eine Freude, eine unglaubliche Freude dann da. Ja. Meine Sünden sind mir vergeben. Das, was auch mich lastete, diese Schuld, was mich von Gott getrennt hat, war endlich weg. Und ich könnte leben in der Berufung Gottes, was er in mein Leben hineingelegt hat. Und das war so schön zu sehen. Die Menschen dort waren erfüllt vom Heiligen Geist. Bei mir steht das, die in Antiochien gebliebene Jünger. Was steht bei dir in 52?
Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist.
Genau. Immer noch nicht Christen. Wir haben es einmal gehabt, dass sie schon Christen genannt wurden, aber es waren jetzt hier Jünger. Jünger, genau wie Jesus hat die Jünger gehabt. Da haben wir auch die Jünger. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht unbedingt nur begeistert sind von Jesus, so eine Art Fan, so eine Art begeisterter Zuschauer, sondern Jünger bedeutet, ich bin jetzt auf dem Weg mit Jesus. Ich folge Jesus nach, ich gehe mit ihm, ich lebe mit ihm, ich lerne von ihm. Und durch die Erfüllung des Heiligen Geistes dürfen sie vor Freude, trotz Umstände, diesen Weg gehen. Es ist ganz einfach, eine Fremde aus einer Stadt auszutreiben. Da reißen sie ein, nö, Friedensstörer, weg. Aber die Menschen, die dort aufgewachsen sind, die kriegt man schlecht und schwer aus der Stadt heraus. Und die sind geblieben und die haben auch diese erste Gemeinde denn dort gegründet. Und Gott hat auch da viel Segen geschenkt. Wir machen einen Schnitt denn da und wir können in 2 Wochen weiterhören, wie die Reise weitergeht. Aber ich finde es sehr wichtig, nochmal zu sagen, erst die Juden wurden immer wieder diesen Botschaft gepredigt, wenn es gab überhaupt Juden in der Stadt. Und erst danach haben sie zu den Nicht-Juden sind die hingegangen und haben dort auch dann die rettende Botschaft von Jesus gepredigt. Das war deren Einsatz, das war deren Strategie.
Ja, nachdem Petrus ihnen gesagt hatte, was er im Traum gesehen hat, dieses Tuch mit den unreinen Tieren, hat er ihnen gesagt, das Wort ist gilt auch für euch, gilt genau für euch. Und da waren sie ja glücklich, nicht?
Und auch noch
das
einmal.
Es ist ja auch furchtbar, missachtet oder verachtet zu sein.
Ja, die Juden standen doch auf Weiß.
Die Nahrung von diesen Aussätzigen, nicht? Mhm. Und selbst von der Familie, die dann ausgestoßen
wurden. Aber auch die Heiden waren ja die Juden.
Ja, genau, ich habe das jetzt ja nur zum Vergleich genommen.
Ja, keine Bedeutung für die Juden.
Das ist, wenn man dann selbst von seinen. Ja.
Schon allein die Samariter waren nichts in ihren Augen.
Ja. Nicht? Aber das war noch, dass sie sehr, sehr stolz waren. Ja? Heute ist das, wo sie Ghettos und so weiter und geschämt und eine Minderheit, aber da war in dieser Region immer noch diese starke, wirklich dieses Selbstbewusstsein, wir sind das Auserwählte, ein einziges Volk Gottes.
Ja.
Und das Letzte, was ich sagen will, ist, es ist auch interessant, wie Paulus missioniert hatte schon vor 2000 Jahren. Er ging hin in den Städten. Seit ungefähr 2008 leben auf diesem Planeten mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und auch da ist eine wichtige Sache für unsere Missionaren heute. Wo schicken wir sie hin? Schicken wir sie hin im Busch? Vielleicht, aber wo sollen wir sie lieber hinschicken? Dort in den Städten, was sowieso die ganzen Leute aus dem Busch kommen dahin in den Städten und sind hoffnungslos, orientierungslos, ohne Wurzeln, ohne feste Zugehörigkeit. Und die denn dort abzuholen durch eine christliche Gemeinde, es gäbe nichts Besseres. Und das sehen wir in Deutschland genauso. Auch in den großen Städten, die wachsen. Und der ländliche Bereich nimmt mehr und mehr ab. Und das ist auch etwas, was sich auch weiter auch beschleunigen wird. Und da ist auch für uns als Gemeinden auch eine wichtige Frage, was machen wir denn da? Wo können wir unsere Kräfte, die wir haben, dort gut auch einsetzen? Gut, habt ihr noch irgendwelche Fragen, Ergänzungen? Für Menschen, die missionarisch tätig sein wollen, eine der entscheidendsten Kapitel überhaupt, wie man missioniert und wie man die Leute abholt. Ganz wichtig.
Steht das dann in der Bibel auch von dieser Kippa, dass sie die tragen mussten?
Es geht um die Alten Testament, nicht um dieses genau da, sondern es ging darum, dass auch der Mann sein Haupt denn bedecken sollte, wegen der Herrlichkeit Gottes darüber.
Da haben sie die Kippa erfunden. Ja. Und sie hatten ja auch so Gebetsbänder auf die Stirn und hier.
Und interessant ist zu sehen, dass die Christen das sozusagen übernommen haben, dass die Frauen ihr Haupt bedecken sollten wegen der Herrlichkeit Gottes, nicht die Männer.
Ja.
Im Judentum war es die Männer, die es tun müssten. Und die Frauen dürfen das im Christentum, wegen der Engel. Zumindest steht es da drin. Ich finde es nur interessant, ja? Also diese Unterschiede. Genau wie ich sagte, meine Frau sagt, oh, genau, in Italien musste sie auch dann etwas überziehen damals.
Ja.
Aber ja, in der Pfingstgemeinde war es so, dass sie immer noch jedes Mal gebetet wurde, sofort wurde ein Tuch rübergetan.
Auch die Hugenotten.
Ja, genau.
In der Brüdergemeinde.
Ja, immer noch.
Ich bin da oben in Königsberg, Königsfeld gewesen, da waren und die Brüdergemeinde und Frauen auch alle immer ein Tuch.
Ja. Aber heute nicht mehr.
In manche Gemeinden immer noch.
Ich bin ja noch nicht uralt.
Ja. Aber.
Nur in der Bibel steht es doch.
Ja, im Neuen Testament steht es doch. Ja, im Alten Testament findest du nur Männer.
Ja, ja.
Und das ist schon interessant, wie wir das hier geändert wurde. Ja?
Im Neuen Testament gesagt, dass die Frauen. Paulus.
Ja, genau. Paulus war mit dran schuld an diesen Aussagen. So. Gut, wir lassen das einfach mal so stehen, wie es so ist.
Korinth gesagt?
Ja.